Heute sprechen wir darüber, warum niemals um Sarahs Hand angehalten wird.
Und warum Susi ihre Großeltern noch nie nackt gesehen hat. Viel Spaß!
Viel Spaß!
Susi, was ist das denn hier?
Ein Podcast
über
alles
und
nix
mit
Sarah
und
Susi.
Das ist unser Terramentum. Hi Susi.
Hi Sarah.
Heute geht's um Generationskonflikte.
Ja.
Was haben wir vielleicht, was unterscheidet deine Generation zu meiner? Wo haben wir vielleicht Konflikte mit unseren Eltern, Großeltern?
Mhm.
Heute nehmen wir da mal so ein paar Themen auseinander.
Jawohl.
Aber natürlich zuallererst. Susi, dein Terramentum der Woche.
Mein Terramentum der Woche. Ja, das ist jetzt eigentlich nicht wahnsinnig schwer. Ich war letztes Wochenende auf Rügen. Ich habe eine Freundin besucht und wir waren auf einem Konzert. Und also das ganze Wochenende war eigentlich so ein Terramentum der Woche, der eigentlich nicht enden sollte. Aber am geilsten war wirklich, wir waren Samstag ab Mittag bis frühen Abend am Strand. Das Wetter hat einigermaßen mitgespielt, also war zumindest trocken. Es war jetzt nicht so typisch warm für Sommer, aber man konnte beruhigt und bequem am Strand sitzen und wir haben stundenlang am Wasser gesessen und einfach gequatscht und aufs Meer geguckt und das war einfach nur schön. Ich hätte noch stundenlang länger sitzen können.
Das klingt doch recht richtig
schön. Ja, das war cool.
Mein Terramentum der Woche. Warum ich mir dafür immer vorher keine Gedanken drüber mache.
Weiß ich nicht.
Machst du dir vorher Gedanken darüber?
Nö. Aber mir fällt eigentlich auch immer irgendwie was ein.
Ach, na klar, ich hab doch eins. Ich war auch auf einem Konzert.
Stimmt, einen Tag nach mir.
Ja, mit meiner Mutti. Und zwar das Konzert von Bonnie Tyler, wo ich sie letztes Jahr überraschen wollte, vor der Location stand und das Konzert halt ein Jahr später war und ich nicht richtig auf die Karten geguckt habe. Da waren wir jetzt. Und auch wenn das vielleicht nicht meine Musikrichtung war, die Frau war natürlich krass, ne? Die ist schon irgendwie 72 Jahre alt und hat da echt einen vom Stapel gelassen. Das war wirklich krass.
Aber du musst jetzt auch die Endstory mit den Karten noch erzählen. Sarah hat die Karten nämlich nicht wiedergefunden.
Genau, ich habe die Karten nicht wiedergefunden. Das hat mir auch schon mal in der allerersten Folge, glaube ich, angeschnitten.
Ich glaube, ja.
Dass die Karten weg waren, sie waren auch wirklich weg. Also ich habe alles nochmal auf den Kopf gestellt. Die Karten existieren nicht mehr. Also hin und her mit dem Veranstalter. Und ich habe so ein Ersatzpass-Dokument bekommen.
Also nochmal Schwein gehabt.
Dass nochmal richtig Schwein gehabt. Und zwar habe ich das am Freitag bekommen und Samstag war das Konzert.
Logisch,
also
nur
ich hatte so Schwein gehabt, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Und meine Mama, das war das Terramentum der Woche daran, die hat sich so dolle gefreut.
Oh.
Ich habe dir vorhin ein kurzes Video gezeigt. Die hat sich wirklich so dolle gefreut.
Schön.
Und zwar den ganzen Abend. Also dadurch war das so bewegend für mich. Ja.
Ja, ist schön, wenn man jemanden, den man so gern hat oder so liebt, dann so eine Freude machen kann.
Das auf jeden Fall. Mir war, als ich die Karten gekauft habe, gar nicht bewusst, was ich ihr damit eigentlich für eine Freude mache.
Schön.
Ja, weil sie sich auch total in ihre Jugend zurückversetzt gefühlt hat und es war alles, ach, das war so schön.
Ja.
Wenn sie dann, auf einmal haben wir da beide kurz geweint. Weil sie einfach so emotional ergriffen war. Hm. Und ich natürlich dann auch, ne? Wenn Mutti weint, was soll ich tun?
Mit heulen.
Ja. Die Musikrichtung bei uns zu Hause war schon immer ein Generationskonflikt. Denn meine Mama, die steht auf Schlager und ich wirklich gar nicht. Auch noch nie so wirklich.
Das war jetzt die Überleitung schlechthin.
Ja. Aber ich muss sagen, ich kann sie alle auswendig.
Ich mag Schlager. Bin ich jetzt auch? Ja gut, ich bin ja auch schon eine Generation über dir.
Ja, ich glaube, Musik ist generell auch so ein kleiner Generationskonflikt. Obwohl das ja auch sehr, sehr unterschiedlich ist. Also ich kenne auch Leute in meinem Alter, die hören Schlager. Ich war ja auch schon mal auf einem Helene Fischer-Konzert. Das war auch wirklich geil.
Das habe ich noch nicht geschafft, obwohl die eine sehr geile Show machen soll, aber mir sind die Karten einfach zu teuer. Aber ich war vor einer Weile auf dem DJ Bobo-Konzert. Das ist ja eigentlich auch schon
ja.
Eine andere Generation.
Ja, auf jeden Fall. Na,
aber das war auch geil. Also das war klar, zum einen hat man sich wirklich so in seine Jugend wieder zurückversetzt gefühlt, aber der hat auch eine sehr, sehr geile Show. Also das war schon richtig cool.
Ja. Gab es sonst bei dir zu Hause damals Generationskonflikte? Wo du wirklich sagst, okay, das lag daran, weil wir einfach aus unterschiedlichen Generationen stammen.
Also was mir als allererstes einfällt, ich bin ja sehr viel bei meinen Großeltern gewesen als Kind, als Teenager. Was dort ganz anders war, war der, das ist jetzt ein krasser Einstieg, aber das ist gerade das Erste, was mir wirklich einfällt, war der Umgang mit Nacktheit.
Okay.
Also das war wirklich, wenn ich mit meiner Mutter irgendwo an den Strand gefahren bin oder sowas, ne, dann hat die sich vor mir umgezogen.
Ja.
Oder ich ziehe mich auch vor meinen Kindern um. Also ich habe jetzt auch keine Probleme damit, jetzt nach dem Duschen mal eben schnell nackt vom Badezimmer ins Schlafzimmer zu laufen, weil ich vergessen habe, mir saure Unterwäsche mitzunehmen, so nach dem Motto, ne? Da mache ich mir heute gar keine Gedanken drüber.
Ja.
Aber bei meinen Großeltern damals war das ganz anders. Also die haben wirklich, ich habe meine Großeltern noch nie nackt gesehen. Noch nie. Geschweige denn
krass, mal obwohl du mit denen zusammen gewohnt hast auch?
Naja, nicht direkt zusammen gewohnt. Ach so. Wir haben im selben Haus gewohnt, aber in unterschiedlichen Wohnungen. Aber ich habe sehr, sehr, sehr viel Zeit mit meinen Großeltern verbracht. Und nee, gar nicht. Und was, also in dem Atemzug fällt mir dann auch ein, allgemein das Thema Offenheit, das Thema. Ich habe sehr, sehr spät erst Details oder Kleinigkeiten von meinen Großeltern erfahren, so wie die früher gelebt haben.
Ja.
Während ich mit meinen Kindern viel, viel offener umgehe und denen auch erzähle, was passiert ist, bevor die auf der Welt waren oder wie ich gewisse Dinge sehe und so. Das war bei meinen Großeltern damals anders. Also die haben wirklich so, nee, darüber müssen wir nicht sprechen. So. Und auch über das Thema Geld wurde nie so wirklich gesprochen, während ich das mit meinen Kindern auch ganz anders mache, während ich denen ganz offen und ehrlich sage, was ich verdiene, was Papa verdient und sowas. Und was das alles auch kostet, was man ausgibt und so. Das war früher immer so, Geld ist wichtig, du musst sparen. Das war so das Einzige, was ich so großartig erfahren habe.
Ja, okay, das kann ich auch verstehen. Also ich muss sagen, meine Familie ist da auch nicht so offen.
Das ist schon komisch,
ja,
oder?
Ja, ich finde das auch komisch, weil ich habe trotzdem dazu eine ganz andere Einstellung. Ich frage auch immer, angenommen, meine Eltern kaufen sich, keine Ahnung, ein neues Auto.
Mhm.
Dann will ich wissen, was das gekostet hat.
Ja.
Nicht, weil ich wissen will, wie viel Geld die auf dem Konto haben, sondern einfach nur, weil mich das interessiert, für was die das geschossen haben und pipapo, was so der Wert von sowas halt ist.
Ja, ja, na klar. Und nur so kann man ja auch lernen,
ja, damit genau,
umzugehen.
Genau. Ja, genau. Und ich muss tatsächlich sagen, die reden da nicht so gerne drüber.
Das ist schon komisch,
komisch,
oder?
Komisch, ja. Und mit dir rede ich ja, also wir reden ja sehr offen über Geld.
Ja.
Ja.
So. Weil es auch für mich nichts ist, was mir peinlich sein muss sowas, ne? Oder ich habe jetzt auch keine Angst davor, dass du mir das irgendwie neidest oder wenn ich jetzt mehr Geld habe als du oder andersrum. Oder ich neide dir das auch nicht, wenn du mehr Geld hast als ich, ne?
Also weil, irgendwie, das existiert ja auch gar
nicht. Nee, ich weiß wirklich nicht, ob das, ich habe früher immer zu hören bekommen, über Geld spricht man nicht, das hat man. Ne?
Ja.
Also das ist, weiß ich nicht, also wo ich aber merke, dass das immer noch so ist, wenn es jetzt so um Berufe geht, also um Kollegen geht. Ne? Also ich würde nicht auf die Idee kommen, meine Kollegen zu fragen, ob die dasselbe Einkommen haben wie ich.
Aber das darf man ja auch nicht, oder? Ist das nicht sogar vertraglich so geregelt teilweise?
Da muss ich mich jetzt sehr weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, das kommt drauf an natürlich, ob man es im Arbeitsvertrag drin steht. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, ob es in meinem Arbeitsvertrag drin steht. Aber ich glaube mal gehört zu haben, bitte korrigiert mich, wenn es anders ist, dass das gar nicht mehr rechtens ist, das zu verbieten, darüber zu sprechen. Aber ich weiß es wirklich nicht genau. Aber ich käme, wie gesagt, auch nicht auf die Idee.
Ja, weil ich stelle mir das also so schon schwierig vor, für als und aus der Unternehmersicht, wenn alle gegenseitig sich von ihrem Gehalt erzählen. Weil trotzdem ist es ja immer eine individuelle Verhandlungssache, ja?
Ja, aber genau, das ist ja eigentlich das Thema, ne? Gerade weil es ja individuell ist und wenn ich jetzt aber weiß, also Beispiel, bei meinem Mann gab es mal auf Arbeit die Situation zum Thema Ungleichbehandlung, weil er mitbekommen hat, dass eine Kollegin, die dieselbe Stellenbeschreibung hat wie er, oder wie er damals hatte. Wie gesagt, der ist jetzt in einer anderen Firma, das ist eine ganze Weile schon her. Die hat das gleiche, die hat mehr Geld bekommen für die gleiche Tätigkeit, die mein Mann auch gemacht hat. Mhm. Jetzt war, ist ja dann immer wieder so dieser Punkt, naja, Frauen verdienen doch eigentlich weniger als Männer. Und wenn dann so ein Mann auf Gleichberechtigung klagt oder besteht, ist das natürlich immer so ein bisschen bitterer Beigeschmack, aber da finde ich das schon wichtig, dass man da irgendwie gleich behandelt wird. Ne? Also ich kann jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt, wenn ich das jetzt mit bei mir auf Arbeit vergleiche, bei mir ist in der Firma, meine Kolleginnen und Kollegen, die haben alle ganz andere Tätigkeiten als ich.
Ja.
Da kann ich gar nicht wirklich großartig vergleichen, ob die, oder wenn die dasselbe Geld, oder mit dem Gehalt kannst du es dann nicht vergleichen, weil die machen eine ganz andere Tätigkeit als ich. Ich kann beispielsweise die Buchhalterin, die deutlich mehr Verantwortung hat als ich, da ist mir schon irgendwo klar, dass die mehr verdient und als ich, aber ich weiß es nicht. Ich habe sie nie gefragt. Ich weiß auch nicht, ob ich eine Antwort kriegen würde, wenn ich sie fragen würde, ne?
Ja.
Also ich bin aber generell nicht so. Ich neide das ehrlich gesagt keinem. Also mich würde es jetzt nicht stören zu wissen, dass meine Kollegin da 600 Euro netto mehr verdient als ich.
Mhm.
Da würde ich sagen, naja gut, ich sollte vielleicht mal in der nächsten Gehaltsverhandlung mal ein bisschen nachfragen, woran das liegt. Aber ich bin mit meinem Gehalt zufrieden und ich kann meine Rechnungen davon bezahlen. Und deswegen bin ich nicht der Meinung, dass ich das irgendjemandem neiden muss. Aber es ist immer irgendwie so eine Hemmschwelle. Da bei dem Thema.
Ja, also ich muss ja sagen, ich, nicht wie dein Ehemann, ich habe nie in einem großen Konzern gearbeitet, wo ich auf die Idee gekommen wäre, meinen Arbeitgeber wegen sowas zu verklagen. Also, ne, muss
ja,
man ja mal...
Ja gut, es ist da auch nicht zur Klage gekommen.
Ja.
Also
das, Ach so, okay,
es ist nicht bis zur Klage gekommen, aber das Thema
aber
stand im
nicht
Raum.
Mal drüber, ich würde auch nicht drüber nachdenken.
Nee, ich würde auch nicht drüber nachdenken.
Und da finde ich das dann, also in den kleinen Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, was schon irgendwie nicht verwerflich, dass unterschiedliches Gehalt gezahlt wurde.
Ja, klar.
Ja.
Ja. Das ist ja wie bei mir auch so.
Ja,
ne?
Ja.
Aber ich habe das gemerkt, ich habe ja vorher in einem Finanzbereich gearbeitet, also bei einem Versicherungs- und Finanzmakler. Und da war das ja eine ganz andere Geschichte. Da musst du deine Kunden danach fragen, was die für ein Einkommen haben.
Ach so, ja, gut, okay.
Und aber diese Hemmschwelle, die war am Anfang echt groß. Also am Anfang habe ich mir gedacht, ich kann die doch nicht fragen, wie viel Geld die verdienen.
Ja.
Das geht mich doch gar nichts an. Das war mir richtig unangenehm. Aber natürlich, klar, in dem Sektor, du musst wissen, was die verdienen, weil nur dementsprechend kannst du die beraten. Ne? Also das ist schon ja, klar.
Absolut.
Aber am Anfang war die Hemmschwelle echt groß.
Das verstehe ich schon. Ich finde es auch jetzt krass, viele, weiß ich nicht, wie man die Leute auf Social Media machen, jetzt so Straßenumfragen.
Mhm.
Und fragen die Leute, was, wie viel Geld sie auf dem Konto haben oder was sie verdienen.
Mhm.
Und da gibt es tatsächlich Leute, die sofort darauf, also so wirkt es natürlich immer, ne, aber die einfach darauf antworten.
Ja.
Und das finde ich auch immer noch krass, so zu sehen, wie offen die Leute so damit mit ihrem Kontostand sind.
Hast du mitbekommen, ob das jetzt eher die jüngere Generation ist?
Alles, das
ist?
War total durchmischt.
Ja?
Das war von ich verdiene 12.000 Euro im Monat zu ich habe jetzt gerade 75 Euro auf dem Konto.
Also liegt es aber anscheinend jetzt nicht dann daran, an den Generationen, dass nee, da die Unterschiede sind?
Sondern ich glaube, das ist so eine Einstellung.
So eine Einstellung.
Also natürlich, mein Opa würde mir nie beantworten, was die auf dem Konto haben.
Mhm.
Also so vom Gefühl. Ich würde den auch nie fragen.
Da ist schon wieder der Punkt.
Da ist auch so diese Hemmschwelle deutlich größer.
Ja.
So. Also auf dem Konto haben ist, finde ich, immer noch mal was anderes als, wie viel verdienst du? Aber ich frage schon Leute, wie viel sie verdienen.
Ja.
Weil mich das aber auch wirklich interessiert. Nicht, sondern weil ich einfach nur weiß, wie sieht das in anderen Branchen aus? Was ist so ein Marktwert? Wie könnte man sich, okay, der verdient jetzt das und das. Na gut, okay, wenn ich die Position machen würde, könnte ich ja vielleicht auch das und das verdienen.
Hm.
Also einfach so, um so eine Relation zu Gehältern zu bekommen.
Hm.
Ja. Und auch so abzuwägen, okay, vielleicht schlage ich doch eine andere Richtung ein.
Hast du ja noch Zeit.
Ich habe ja noch, bei mir ist noch lange kein Ende in Sicht. Ich werde noch mal ein paar Sachen ausprobieren. Das wissen wir beide.
Ja, finde ich aber gut.
Ja.
Was gab es so bei dir in der Familie so für Generationskonflikte?
Natürlich, was mir jetzt direkt einfällt, was immer ein großes Thema ist, ist das Thema Selbstständigkeit. Sich selbstständig machen, was für meine Großeltern und auch ja, für meine Eltern gerade für meinen Stiefpapa immer ein sehr schwieriges Thema ist. Weiß ich jetzt nicht, ob das so an der Generation liegt, aber schon, weil die sind halt noch so Sicherheitsmenschen. Weißt du, was ich meine? Also ein geregeltes Einkommen ist wichtig und
Ja, ich verstehe, was du
meinst. Da ist vielleicht manchmal nicht das Verständnis da zu dem Weg, den ich einschlage. Da ist manchmal sehr viel Angst und Bange.
Aber ich glaube weniger, dass das an den Generationen liegt, sondern mehr an, das klingt jetzt total bescheuert und so ist es auch nicht gemeint, aber es klingt jetzt ein bisschen arrogant, wenn ich das jetzt so sage, sondern mehr an der sozialen Herkunft. Also Beispiel, für meine Eltern, Großeltern wäre das auch ein absolutes Worst-Case-Szenario gewesen. Um Gottes Willen, die will sich selbstständig machen. Um Gottes Willen, such dir lieber einen vernünftigen Job, wo du ein geregeltes Einkommen bekommst. Also ich verstehe, was du meinst. Aber ich sehe oder habe im Bekanntenkreis und Umfeld auch ganz viele gesehen, bei denen das anders läuft. Also wenn beispielsweise die Eltern auch schon sich selbstständig gemacht haben, ne? Dann ist das natürlich auch einfacher, das weiterzugeben.
Ja, das stimmt.
Also ich meine, nicht umsonst das klingt total bescheuert, aber bleiben Arbeiterfamilien Arbeiterfamilien und Unternehmerfamilien Unternehmerfamilien.
Ja, ich weiß. Aber weiß ich nicht, ob ich die Aussage so unterstütze, aber...
Naja, musste ja auch nicht, aber... Ich hab eher so gefühlt in diese Richtung Erfahrung gemacht. Als andersrum.
Ja.
Oder als es eher auf die Generation zu schieben, sondern eher darauf, wie man aufgewachsen ist. Ne? Ja. Also beispielsweise, meine Schwiegermutter ist auch selbstständig. Die hätte nie im Leben irgendwie ein Fass aufgemacht, wenn ihr Sohn sich hätte selbstständig machen wollen. Ne? Und das ist ja die ähnliche Generation wie du und deine Mutter oder ich und meine Eltern oder sowas. Ne? Meine Eltern hätten ein totales Fass aufgemacht, aber weil sie halt eben aus unterschiedlichen Kreisen kommen, will ich jetzt mal sagen. Ne?
Also ein totales Fass macht ja meine Familie nicht auf. Das muss ich ja wirklich sagen, die sind da sehr...
Nein.
Halte ich mich ja jetzt erstmal zurück.
Ja.
Du musst das natürlich selber wissen.
Ja, aber überleg dir das besser mal. Genau, ich meine ja auch, so meinte ich das ja auch. Ich weiß, dass gerade deine Mama ist kein Typ dafür.
Nein, meine Mama
dann
ist
Fass
auch gar
aufzumachen
nicht.
Also in dem Sinne. Nee, das ist richtig.
Die steht da auch hinter allem.
Ja.
Ansonsten Generationskonflikte, also die jetzt vielleicht nicht tagaktuell sind, war natürlich früher viel. Mediennutzung.
Ja.
Also, nee, hier in deinem Alter, da hatte ich noch kein Handy, oder?
Ja, allgemein so diese Themen, also das gab es zu meiner Zeit, gab es sowas nicht.
Genau.
Ne?
Also zu meiner Zeit, da mussten wir sonntags um 12 zu Hause sein zum Mittagessen. Da gab es sowas nicht.
Also als ich noch Kind war, sind wir rausgegangen und haben bei den anderen Kindern geklingelt, ob sie rauskommen zum Spielen.
Ja, genau.
Heute wird sich übers Handy verabredet. So. Ja. Wo ich sage, also es hat alles so seine Vor- und Nachteile. Ich meine, ich kenne die Zeiten auch noch. Klingklong, kann die Cindy zum Spielen rauskommen? Ja, das kenne ich auch noch. Aber ich meine, das finde ich jetzt auch nicht so schlimm, dass man sich da vorher mal telefoniert und fragt oder mal eine WhatsApp schickt oder was weiß ich nicht.
Machen wir doch auch.
Ja, na klar, machen wir jetzt auch. Ne? Ich würde auch nicht mehr auf die Idee kommen, einfach zu dir zu fahren und zu gucken, bist du denn da? Ne? Das wäre ja Quatsch.
Ja.
Dafür gibt's das ja. Ne? Aber ja, zu meiner Zeit hätte es das nicht gegeben, das hört man natürlich sehr häufig. Ja.
Und wenn du jetzt so den Generationskonflikt aktuell bei dir siehst, in dem Verhältnis Kind, Eltern, Großeltern.
Also was mir immer aufgefallen ist, ist die unterschiedliche Art und Weise, wie man mit Kindern umgeht. Also wenn ich jetzt drauf gucke... meine Großeltern haben immer zu mir gesagt, die Eltern sind da, um die Kinder zu erziehen und die Großeltern, um die Kinder zu verziehen.
Na super.
Das war immer so der typische Spruch. Und bei meinem Opa beispielsweise war das das absolute Paradebeispiel. Und das wurde mit jeder Generation wurde das schlimmer. Also wenn ich mir so Geschichten anhöre von meiner Mutter oder von meinen Onkels, wie mein Opa die erzogen hat und dann sehe, wie mein Opa mit mir umgegangen ist, als ich Kind war, da lagen schon Welten dazwischen. Ja. Also ich konnte mir wirklich sämtlichen Unsinn mit ihm erlauben. Und noch mal krasser war es dann bei meinen Kindern. Also wie oft ich gesagt habe, oh Opa, lass das. Und er so, ich darf das, ich bin der Uropa, jetzt reiß dich mal zusammen. Oder lass mich in Ruhe, wenn ich meinem Urenkel jetzt das Bier zum Trinken geben will, dann gebe ich ihm das. Also immer so mit einem Augenzwinkern natürlich, ne? Oder wenn ich jetzt sage, er kriegt jetzt die Süßigkeiten, dann kannst du da dreimal Nein sagen. Wir sind jetzt hier bei mir zu Hause und wenn er bei mir zu Hause Süßigkeiten kriegt, dann kriegt er bei mir zu Hause Süßigkeiten.
Ja.
Ja, ne? Ach, wo ich dann sage, okay, alles klar, man weiß das ja irgendwann, ne? Mhm. Wenn die Kinder mich dann fragen, kriege ich was Süßes und ich weiß aber ganz genau, nee, wir fahren heute Nachmittag zu den Großeltern, na, dann weiß ich, dass ich den vormittags keine Süßigkeiten gebe, weil die kriegen nachmittags genügend. Also darauf kann man ja dann irgendwann eingehen. Aber ja, so die Unterschiede waren schon krass.
Aber das stelle ich mir wirklich richtig, richtig schwierig vor. Für mich und meine zukünftigen Kinder.
Man wächst damit.
Also gerade auch mit diesem Thema mit der Ernährung. Boah.
Ja?
Ich glaube, das ist bei mir voll das Ding, ja. Und ich glaube...
Also nee, aber Kinder können das relativ schnell und relativ gut trennen. Mhm. Also das weiß ich ja auch dadurch, dass meine Tochter ja mit zwei Vätern aufwächst. Mhm. Und auch wenn mein Ex-Mann und ich uns in der Grundstruktur glücklicherweise sehr einig sind und da es keine Diskussionspunkte gibt, aber trotzdem weiß meine Tochter, gewisse Sachen darf sie zu Hause nicht, also bei mir zu Hause nicht, aber bei dem anderen Papa zu Hause, da darf sie die. Mhm. Und genauso ist es auch mit den Großeltern. Ja. Die Kinder lernen sehr schnell, okay, ich bin hier bei Oma und hier darf ich das und zu Hause darf ich das halt nicht. Also da gibt es dann jetzt zu Hause kein Theater. Klar, habe ich mir am Anfang auch mal anhören dürfen, aber bei Oma durfte ich das.
Ja.
Ja, das ist schön, dass du das bei Oma durftest, aber du bist jetzt halt eben nicht bei Oma, du bist zu Hause und hier ist das halt eben nicht so. Also grob runtergesprochen, ne? Also das lernen die sehr schnell.
Okay.
Und da gibt es jetzt auch keine Probleme mehr.
Und als die Kinder noch Baby waren, gab es da oft mal sowas wie, also früher haben wir das immer so und so gemacht.
Ja, na klar. Also da weiß es ja jeder besser. Ist ja immer so, dass man gehört, na, also ich habe das früher so und so gemacht, versuch das doch mal so. Oder bei meinen Kindern hat das und das sehr gut geholfen. Das ist ja kein Wunder, dass das jetzt nicht funktioniert, wenn du das so und so machst. Durfte ich mir auch anhören. Das ist natürlich gerade beim ersten Kind ist das echt anstrengend, weil du willst ja natürlich alles richtig machen und denkst dir dann, die haben ja schon wirklich mehr Erfahrung mit Kindern als ich. Wo man jetzt aber auch sagen muss, das ist mir nämlich im Nachhinein aufgefallen, deren Erfahrung mit kleinen Kindern, die ist dann teilweise 20, 25, 30 Jahre her.
Ja.
Wo ich mir denke, hallo, vielleicht hast du auch einfach einiges vergessen.
Aber ich stelle mir auch vor, also wie gesagt, ich kann mir die Sachen immer nur so ansatzweise vorstellen. Du bist das Kind deiner Eltern, ja? Und für deine Eltern bleibst du ja immer das Kind. Und auf einmal wirst du aber Mutter.
Ja.
Das ist ja auch ziemlich verwirrend, weil du warst ja immer das Kind.
Ja.
Und hast deinem Kind hast du ja immer Ratschläge mitgegeben und pipapo. Und auf einmal bildet das so eine eigene Familie. Ich finde das total verrückt. Also nicht nur Eltern werden Eltern, sondern Großeltern werden auch Großeltern.
Ja.
So, das erste Mal.
Ja.
Und müssen ja auch erstmal sich in die Situation reinfinden, dass du jetzt halt auf jeden Fall deinen eigenen Weg gehst.
Ja, na klar.
Ja.
Und da ist natürlich auch, wie bei allem im Leben, die Kommunikation das Wichtigste. Also wenn man ein gutes Verhältnis mit seinen Eltern oder Schwiegereltern oder wie auch immer hat, dann ist es natürlich kein Problem, darüber zu reden und zu sagen, du, es ist total lieb, dass du mir diesen Ratschlag gibst und vielleicht probiere ich das auch mal aus. Aber wenn ich mich damit nicht wohlfühle, dann fühle ich mich damit nicht wohl.
Ja, ist ja einfach so.
Das typische Beispiel ist immer, wo soll das Baby schlafen? Ganz ehrlich, so wie die Eltern und das Kind es am besten haben.
Ja.
Ich kenne Eltern, da schlafen die Kinder mit 10 Jahren noch im Bett der Eltern. Nicht jede Nacht.
Ja.
Das ist auch völlig in Ordnung.
Klar,
aber
es gibt ja mittlerweile auch schon Hersteller, die Familienbetten machen.
Was ich echt geil finde. Also diese Betten finde ich sehr cool. Also nicht unbedingt mit meinen Kindern in einem Bett zu schlafen, aber dieser Platz da drin ist schon geil. Aber ich bin wirklich mittlerweile der Meinung, da muss jeder seinen eigenen Weg finden.
Ja, auf jeden Fall.
Also ich habe auch ein total schlechtes Gewissen gehabt, dass ich meine Kinder sehr zeitig aus dem Schlafzimmer ausquartiert habe. Aber sowohl ich konnte nicht schlafen, weil ich bei jedem kleinen Huster, Seufzer wach geworden bin. Oder dann ganz schlimm, es ist Totenstille. Warum ist denn das Kind plötzlich so ruhig? Um Gottes Willen, lebt's noch? Und ganz furchtbar. Ja. Mich hat das so nervös gemacht, das Kind mit im Schlafzimmer zu haben. Geschweige denn im Bett. Rolle ich mich jetzt auf das Kind drauf? Um Gottes Willen, tue ich dem Kind weh? Das ging gar nicht. Ich habe mich wirklich unwohl gefühlt. Und auch da geht das schon los. Die Kinder spüren das.
Ja, klar.
Und dadurch werden die unruhig. Und ab dem Zeitpunkt, wo das Kind im eigenen Bett geschlafen hat und dann auch noch im eigenen Zimmer, mit Babyfon ist das ja heutzutage alles keine Sache mehr. Wenn irgendwas ist, war ich drüben und dann war okay. Aber wie gesagt, ich kenne auch andere Eltern, da haben die Kinder jahrelang im Elternbett mitgeschlafen. So, wie sich's für jeden am besten anfühlt. Ja. Und das empfehle ich auch wirklich mittlerweile oder rate ich allen, die in meinem Umkreis irgendwie Kinder kriegen, finde deinen eigenen Weg.
Ja.
Lass dir von niemandem irgendwas sagen, du musst das so und so und so machen. Du musst gar nichts. Du kannst es vielleicht ausprobieren, wenn du willst, aber wenn es nicht passt, dann passt es nicht.
Ja. Hat man dir mal so ein bestimmtes Rollenbild aufgelegt von Großeltern, Schwiegereltern? Dass man sagt, okay, normalerweise macht ja die Frau das, das und das.
Immer mal wieder. Also bei mir in der Familie war jetzt es nicht so das Typische von wegen, die Frau muss zu Hause bleiben und darf nicht arbeiten gehen oder sowas und muss Hausfrau sein. Sowas war bei uns eher nicht so. Aber natürlich wurde es schon mal so ein bisschen belächelt, wenn ich gesagt habe, also der Mann müsste jetzt wirklich mal wieder Müll runterbringen.
Ja, ja.
Dann war immer so, naja, aber Haushalt ist doch so Frauensache, wo ich dann auch mal sage, nee. Das ist genauso sein Haushalt, wie es mein Haushalt ist. Und da wird sich reingeteilt. Wo ich ja wirklich sagen muss, ich habe ja in der einen Folge vor 2 Wochen, 4 Wochen, ich weiß es gar nicht mehr, mich so ein bisschen über meinen Mann und seinen Single-Haushalt so beschwert. Aber ich muss wirklich sagen, im Großen und Ganzen habe ich echt wahnsinniges Glück mit meinem Mann und dem Haushalt. Also, wenn ich ehrlich bin, macht er sogar mehr als ich im Haushalt.
Ja. Glückwunsch.
No?
Ist ja jetzt nicht so.
Nee, aber ich habe es auch schon anders erlebt.
Ja, nee, das, ja. Das ist ja oft auch so, dass Frauen dann so alles übernehmen.
Ja.
Vom Strumpfhosenkauf für Kinder bis Haushalt über die Geburtstagsfeierorganisation.
Ja.
Und dann soll der Mann vielleicht mal die neuen Strumpfhosen kaufen gehen und weiß eigentlich gar nicht, welche Größe das Kind gerade hat.
Hm.
Also das ist natürlich auch nur das, was ich so von außen wahrnehme.
Ist bei uns aber auch wieder ganz andersrum.
Ja.
Ich kann mir zum Beispiel, ich kann mir nicht merken, welche Kleidergröße meine Kinder gerade haben.
Nee?
Nee. Gar nicht.
Okay, also, das wäre so eine Sache, die wüsste ich. Also so.
Ja, nee. Ja. Also ich weiß nicht, woran das bei mir liegt, aber das ist so etwas, was ich mir nicht merken kann. Also keine Ahnung, vielleicht, weil sich das auch immer ständig ändert, gefühlt.
Ja.
Also das ist etwas, was ich mir nicht merken kann. Wenn ich irgendwo in einem Laden stehe und, also mittlerweile ist es ja so, sind meine Kinder in einem Alter, dass ich die mitnehme, wenn ich Klamotten kaufe für sie. Gerade bei der Großen, die ihren eigenen Kleidungsstil jetzt mittlerweile entwickelt, macht es keinen Sinn, da irgendwas zu kaufen, weil ich nie weiß, zieht sie das dann überhaupt an. Und das ist dann natürlich einfacher. Da gucke ich so grob, ja, könnte passen, probier mal an. Oh nee, nehmen wir mal eine andere Größe. Da ist es wie, als würde ich einkaufen gehen.
Ja, genau. Ja.
Da weiß ich so grob, die und die, aber richtig anprobieren muss man es im Laden sowieso. Bei dem Kleinen, da kommt es schon mal noch vor, dass ich mal auch was kaufe, wenn er nicht dabei ist. Und dann rufe ich meinen Mann an und frage, Schatzi, welche Kleidergröße brauche ich für den Kleinen jetzt gerade? Das kann ich mir nicht merken. Auch bei den Schuhen. Schuhgröße, sowas. Kann ich mir nicht merken.
Aber siehst du, so ist das ja verschwommen.
Unterschiedlich?
So schwindet das ja langsam auch. Also das ist ja so unterschiedlich. Das sind ja immer diese klischeehaften Rollenbilder, die man so auferlegt bekommt irgendwann mal. Du musst das als Frau alles immer unter Kontrolle haben und alles immer.
Wo ich dieses Rollenbild immer noch sehr stark als prägend empfinde, ist im Beruf. Also wenn es um das Thema berufstätige Mütter geht, da, ja, finde ich immer noch. Ich weiß nicht, ob ich mir das selber einrede, keine Ahnung. Also ich habe wirklich mit meinem Arbeitgeber wirklich großes Glück. Mhm. Der hat wirklich sehr, sehr viel Verständnis. Ich habe mir bisher nie irgendwie anhören müssen, kann sich denn nicht auch mal der Vater um das Kind kümmern oder sowas. Habe ich mir nie anhören müssen. Aber ich selber, ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich mit meinem Kind zu Hause bleibe, weil es krank ist. Habe ich ein schlechtes Gewissen meinem Arbeitgeber gegenüber oder auch meinen Kollegen? Ich meine, ganz ehrlich, für mich ist immer so ein bisschen mehr die Kollegen im Vordergrund, weil ich weiß, wenn ich nicht da bin, müssen meine Kollegen das mitmachen. Und da habe ich dann natürlich ein schlechtes Gewissen.
Ah, ich habe dich jetzt auch ganz anders verstanden. Ich dachte, du wirst manchmal so wie, was? Du bist Mutter und berufstätig? Also, dass man so auf dich zukommt und sagt, du kannst doch nicht arbeiten gehen, du musst dich doch um deine Kinder kümmern.
Nee, das nicht mehr. Mittlerweile, das absolut nicht das mehr. Also das ja habe so, ich, glaube ich, noch nie gehört oder sowas.
So ein komisches Rollenbild, dass der Mann auch vielleicht nicht zu Hause bleiben kann oder irgendwas.
Ja, nee, das habe ich, hab ich wirklich nie gehört. Aber ich glaube, ich mache mir diesen Druck auch selber. Also ich habe es natürlich auch schon bei anderen Arbeitgebern erlebt, dass es hieß, ach, ist das Kind schon wieder krank? Naja, das ist halt das Risiko, wenn man Mütter einstellt, so nach dem Motto. Also solche Sprüche habe ich mir auch schon anhören dürfen.
Ja.
Und das ist echt anstrengend.
Ja, weil aber gehst es ist du nicht auch, ja, es ist das Risiko, wenn du eine Mutter einstellst.
Naja, aber ganz ehrlich, theoretischerweise ist es auch das Risiko, wenn du einen Vater einstellst.
Ja, klar. Ja, generell
ja.
Eltern. Wenn du Eltern einstellst, ist immer das Risiko da. Die sorgen halt nicht nur für sich und die werden halt nicht nur alleine krank, sondern es ist halt immer noch jemand mit im Hintergrund.
Ja.
Ja. Aber die bringen auch eine Menge Lebenserfahrung mit und Empathie.
Und vor allen Dingen darf man nicht vergessen, die sorgen für die nächste Generation Arbeitnehmer.
Ja gut, aber wahrscheinlich ja nicht für den Unternehmer selbst.
Es kommt darauf an, wie lange das Unternehmen bleibt.
Ja, genau, okay, das stimmt auch. Aber ja, sehr schwierig. Aber dieses Thema, dass die Frau zu Hause bleiben muss und sich um die Kinder kümmern muss und den Haushalt macht und der Mann das große Geld nach Hause bringt, das rottet sich doch langsam aus, oder?
Meines Geschmacks nach zu langsam, weil wie gesagt, gerade dann, wenn Kinder krank werden, merkt man es immer wieder, dass man dann immer noch davon ausgeht, dass die Mutter zu Hause bleiben sollte.
Aber meinst du, es hat nicht auch so ein bisschen was mit Urinstinkt zu tun?
Ja, natürlich, natürlich. Das ist das, was ich meine, du kannst es nicht recht machen, ne? Mhm. Also wenn ich dann mal sage, nee Schatz, du bleibst jetzt mit dem Kind zu Hause, weil ich muss arbeiten gehen, weil ich war beim letzten Mal schon, als das Kind krank war, zu Hause und so, dann sitze ich auch auf Arbeit und sterbe vor schlechtem Gewissen, weil ich nicht bei meinem kranken Kind bin. Na, also ja, klar.
Obwohl ja jemand da ist.
Obwohl jemand da ist und natürlich auch die andere wichtige Hälfte. Ja, ne? Es ist nicht so, dass ich mein krankes Kind irgendwohin abschiebe und sage, sieh mal zu, wie du klarkommst oder sowas. Ne? Das mache ich natürlich nicht, aber trotzdem sterbe ich vor schlechtem Gewissen. Das ist eben genau der Punkt, wo ich sage, ich glaube, da mache ich mir selber aber auch zu viel Stress.
Ja, da legst du dir selber das Rollenbild
auf. Ja, ja.
Ja, das denke ich auch.
Und das fällt mir aber auch schwer, dagegen anzugehen.
Weil du, meinst du, weil du anders groß geworden bist oder woran könnte das liegen? Dass das bei dir so ein Druckempfinden aufruft. Weil es ist ja jemand da, der sich um das Kind kümmert.
Das ist richtig, ja. Ich glaube, in meinem besonderen Fall, in meinem Einzelfall, ich kann deswegen nicht für jeden sprechen.
Ja.
Aber in meinem Fall, glaube ich, liegt es viel daran, dass ich selber jetzt nicht die schönste und leichteste Kindheit hatte und viel Mist erleben musste und mir viel anhören durfte, was ich alles falsch mache, schon als Kind. Und deswegen diesen Drang habe, jetzt als Mutter alles richtig zu machen. Mhm. Also ich habe ganz oft die Situation, dass ich mir sage, also ich mache das ganz anders, als ich das damals als Kind erlebt habe. Und dieser Druck, wo ich weiß, dass ich mir den im Großen und Ganzen selber mache, alles richtig zu machen, ich glaube, der kommt aus meiner eigenen Kindheit. Weil ich es halt eben leider anders erlebt habe, als ich das. Ich bin immer dieser, ich möchte immer, dass es meinen Kindern gut geht. Und da ist es natürlich so dieser Drang da, ich muss dafür sorgen, dass es den Kindern gut geht. Was natürlich totaler Quatsch ist. Ne? Es können auch andere Leute dafür sorgen, dass es den Kindern gut geht. Aber das ist schwer. Das ist wirklich schwer.
Okay, das ist, das überschreitet meinen Vorstellungsbereich. Also.
Ja, ich glaube, das ist auch wirklich so etwas, was man erst verstehen kann, wenn man wirklich eigene Kinder hat.
Das,
ne?
Denke ich auch.
Also, ich habe mir früher natürlich auch immer anhören dürfen, das wirst du erst verstehen, wenn du selber Kinder hast. Mhm. Ich habe das damals wirklich total belächelt und habe gedacht, boah, ist ja mal wieder gut, ne?
Ja.
Aber es ist leider ganz oft wirklich so. Ich hätte mir das vorher auch nicht vorstellen können. Ich habe auch gedacht, das wird totaler Kikifax, das wird total leicht, ne?
Ja.
Und nee, also diese emotionale Druck. Ich meine, du hast es ja vorhin selbst mitbekommen, ne? Wir hatten kurz telefoniert mit den Kindern über Videotelefonie und darf mir dann anhören.
Sind aber auch manipulativ.
Ja, ne? Also diese wirklich? Emotionale Erpressung, wie
meine Güte.
Kind 1 dann sagte, oh, findest du das nicht schlimm, dass du heute keine Zeit mit uns verbringen kannst?
Oh, das finde ich wirklich schwierig.
Mhm. Ja.
Also, oh, da könnte ich dir mal schütteln.
Ja, aber die meint das nicht böse.
Deine Mama ist ein eigenständiger Mensch.
Ja, aber das versteht ein Kind nicht.
Ja, ich weiß, aber...
Kinder sind wirklich, so fies wie das klingt, Kinder sind egoistische Arschlöcher. Es ist einfach so.
Haben wir sie aber ausgesprochen.
Die meinen das nicht böse, aber deren Welt dreht sich natürlich darum, und das ist, ich habe das irgendwann mal auch gelesen, dass das evolutionsbedingt sein soll, weil die halt eben noch, die sind darauf angewiesen, dass Mama und Papa sich um sie kümmern, damit sie überleben.
Ja gut, okay. Mhm.
Und deswegen müssen die egoistisch denken, weil sie um ihr eigenes Überleben kämpfen. Evolutionsbedingt, ich setze das jetzt in Anführungsstriche.
Ja, weil sie brauchen euch.
Genau, genau. Und deswegen kommt dann diese emotionale Erpressung, dass du dich als Mama wirklich vernünftig um dein Kind kümmern solltest. Ich sitze dann auch in dem Moment da und denke mir, aua, das tut weh, das so zu hören. Muss dann auch wirklich mit mir kämpfen, um zu sagen, nee, Mäuschen, heute bin ich jetzt mal bei Sarah und ich komme ja aber wieder.
Ja.
Und dann ist auch alles wieder gut.
Mich macht das wirklich jedes Mal wütend.
Ja, ich weiß. Ich weiß.
Also ich kann mir das kaum anhören. Wirklich, ich könnte da immer, ich sag ja gar nichts, ne? Das ist ja auch selten. Aber ich werde da jedes Mal innerlich richtig, richtig sauer.
Ich ignoriere das mittlerweile.
Weil ich weiß ja, wie gut du dich um deine Kinder kümmerst und dass du immer da bist und wie viele Gedanken du dir immer machst. Und wenn dann so ein Move kommt, da könnte ich richtig aus der Haut fahren. Da habe ich immer das Gefühl, ich würde dich jetzt gerne verteidigen. So. Ja. Großeltern, Eltern. Was meinst du, wenn du jetzt in die Zukunft gucken könntest, was wird, oder was denkst du, wie wird sich alles noch wandeln, bis deine Tochter Kinder kriegt?
Um Gottes Willen, dazu müsste ich mir ja vorstellen, dass mein Kind irgendwann mal Sex hat. Um Gottes Willen. Nee. Nee.
Okay, ich bekomme irgendwann Kinder.
Okay, na, ich hoffe doch mal bald.
Ich bin zu nah da dran, glaube ich. Also,
nein, alles gut. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Wir können ruhig darüber sprechen, wie sich vielleicht die Zeit ändert, bis meine Kinder haben.
Ja. Was du denkst, was die nochmal ganz anders machen werden oder wie deren Einstellung dann ist.
Boah,
nur so im
ganz ehrlich,
total Fiktiven.
Ich kann mir das unglaublich schwer vorstellen, weil allein die Zeit... wie sich die Zeit geändert hat, seitdem meine Tochter auf der Welt ist. Wie gesagt, die ist jetzt 11.
Ja.
Und wenn ich teilweise, ich klammere jetzt mal so Elternbilder wie Helikoptereltern oder Rasenmähereltern und was es dann nicht für alles für unterschiedliche Begriffe gibt, das klammere ich jetzt mal ganz bewusst aus. Aber allein, wie viele unterschiedliche Methoden es mittlerweile gibt, um seine Kinder zu erziehen. Anti-autoritäre Erziehungsmethoden, vegane Ernährungsmethoden, zuckerfreie Ernährungsmethoden und alles. Da gibt es ja zig verschiedene Dinge, wo ich immer das Gefühl habe, für mich fühlt sich immer alles so gleich in so eine extreme Richtung an. Ich habe manchmal das Gefühl, es gibt gar nicht mehr so ein Mittelding. Und wenn ich mir das jetzt schon vorstelle, was in den 10 Jahren passiert ist, seitdem ich Kinder habe, möchte ich mir nicht drüber nachdenken, was in 20 Jahren ist, wenn meine Kinder Kinder haben.
Ja. Also
weißt du?
Ich bin gerade so, alle Sachen, die du gerade genannt hast, so, da gehe ich schon mit.
Mhm.
Also von, ja, aber doch schon zuckerfreie Kindererziehung bis solange wie es geht und so. Ich sag's dir, da bin ich komplett dabei. Deswegen habe ich auch vorhin so reagiert, weil ich so dachte, boah, das wird bestimmt nochmal so ein Thema, das wird zum Generationskonflikt.
Das ist
bei mir.
Aber nee, sowas darfst du nicht nur in Bezug auf Generationskonflikt sehen.
Ja, ja.
Es ist ja nicht so, dass bei dem Beispiel Süßigkeiten, zuckerfreie Ernährung. Ja. Habe ich ganz ehrlich bei beiden Kindern auch gesagt, meine Kinder kriegen so spät wie irgendwie möglich Süßigkeiten.
Ja, okay.
Und das habe ich bei Kind 1 auch relativ lange durchgehalten. Ich glaube, so bis sie anderthalb war.
Ach so, okay.
Weil dann geht's nämlich schon los, nicht nur mit den Eltern, Großeltern, dann geht's los mit Kindergarten, anderen Kindern, wo Druck entsteht. Und wenn dein Kind dann immer wieder zu dir kommt und sagt, aber im Kindergarten, da gibt's das und das oder der und der darf das auch und auch, ne, da kommt so ein sozialer Druck für die Kinder mit dazu, wo du dann dich fragst, was mache ich jetzt? Wenn das Kind das erste Mal zu einem Kindergeburtstag eingeladen wird und dort gibt's die Schokoküsse.
Das verstehe ich komplett.
Ne? Also,
das kann ich zu 100% verstehen.
Du kannst es irgendwann nicht mehr verhindern.
Dazu möchte ich aber kurz sagen, es kann doch eigentlich nicht wahr sein, dass in Kitas immer noch so schlechte Ernährung auf den Tisch gebracht wird.
Nein, das stimmt nicht. Das sind nicht die Kitas im Großen. Also auch da kann ich nicht für jede Kita sprechen.
Ja.
Aber die Erfahrung, die ich gemacht habe mit den Kitas, ist, die versuchen das schon. Also es gibt dort in den Kitas, wo meine Kinder waren, gab es wenig Süßigkeiten von der Kita selber.
Ja,
es gab immer frisches Obst, gab immer, da wurde immer drauf geguckt, dass der Anbieter vom Mittagsessen gesunde und vernünftige Nahrung und Essen aufs Tisch bringt. Aber du kannst die anderen Eltern nicht beeinflussen. Wenn die zum Kindergeburtstag das und das mitbringen und das Kind bekommt das mit, kann der Erzieher nicht sagen, ich nehme die Süßigkeiten da jetzt weg. Das funktioniert einfach nicht. Und das ist immer der Punkt. Die Kitas, die denken schon aber du kannst halt eben nicht alle Eltern.
Für meinen Geschmack müsste da trotzdem noch ein bisschen mehr gemacht werden. Auch mit diesem ganzen
da gebe ich dir recht,
Kantinenessen, was in Großmassen produziert wird und so. Was nicht qualitativ sein kann für den Preis, Zweck für die Masse.
Ja.
Aber ich glaube, das ist nochmal voll.
Das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
Ich hatte die Situation auch selber schon einmal mitbekommen, als ich im Kinderhof gearbeitet habe. Und da gab es auch nachmittags immer Kuchenrunde. Und es gab vereinzelt immer mal wieder Kinder, die aber keinen Zucker zu sich nehmen dürfen und dann weint mit der Banane da saß.
Ja, klar. Ne? Das ist schwierig.
Wo ich dann sage, okay, da, klar, wenn dann dieser Druck da ist, wo alle anderen dann und dieses Kind ist sich dem auch bewusst, das ist ja dann, das ist schon dann eine Bestrafung. Das kann ich schon verstehen.
Und das kannst du in sämtliche Richtungen weiterspinnen. Das geht dann weiter mit dem Handy, mit dem Fernsehen, mit den Klamotten, mit Schulausflügen etc. pp. Also das geht mit allem dann weiter. Ne? Dieser Druck von außen ist, also von allen Seiten.
Klar, du willst dein Kind ja auch nicht zum Außenseiter machen.
Genau, aber du möchtest deinem Kind eigentlich auch beibringen, für sich einzustehen und nicht mit der Masse zu schwimmen. Das ist halt, also diese Gratwanderung ist echt nicht einfach.
Ja.
Das stimmt. Ich glaube, das hat wirklich eher weniger mit den Generationskonflikten als mit dem allgemeinen gesellschaftlichen Druck zu tun.
Aber ich bin trotzdem der Meinung, vielleicht bin ich auch ein bisschen gutgläubig und naiv, aber ich habe das Gefühl, das wandelt sich.
Das tut es auch mit
der ganzen Ernährungsgeschichte. Die Leute werden halt von meinem Gefühl, vielleicht liegt es auch daran, weil ich mich mit viel bewussten Leuten umgebe, aber die Leute werden bewusster.
Ja.
Mit ihrem Körper, mit Stress, mit allem, was so, mit diesen Rollenbildern, was ja irgendwie gar nicht existiert. Also dafür gibt es ja keine Grundlage, warum die Frau kochen muss und der Mann Geld verdienen muss, weil niemand muss mehr auf die Jagd oder, also es ist jetzt nicht mehr evolutionsbedingt. Wir können das halt genauso umgekehrt auch.
Ja, na klar. Aber das halt eben rauszukriegen ist nicht, das geht halt eben nicht von heute auf morgen. Ja. Ne? Das
aber
dauert
da
seine
ich
Zeit.
Ich habe schon das Gefühl, da lebe ich jetzt schon in einer guten Zeit. Dass ich das schon gut in meiner Generation, ist es schon entspannt.
Ja. Wenn du das so sagst. Also wie gesagt, das, ich kriege das ja jetzt wirklich nur bei dir mit.
Ja.
Und ja, ich sehe das auch, dass sich dort was tut in dieser Richtung. Bin manchmal ein bisschen mit mir im Zwiespalt, ob ich das gut finde oder ob ich das nicht gut finde. Also im Großen und Ganzen finde ich das gut, dass sich etwas ändert. Weil Stillstand ist immer falsch.
Ja.
Ne? Egal auf welchen Bereich im Leben man das bezieht, Stillstand ist immer Kacke. Mhm. Aber manchmal frage ich mich wirklich, ob die Richtung, in die es geht, das ist, wo ich so mitgehe. Aber das ist auch schwierig, ich habe mir da noch nicht wirklich viel eine Meinung dazu gebildet.
Vielleicht wirkt das ja auch immer nur so, weil man sieht nur die Extremismusbeispiele.
Ja, das stimmt.
So,
ja.
Und aber irgendjemand muss halt extrem anfangen.
Ja, damit man irgendwann die Mitte findet.
Damit man irgendwann die Mitte findet.
Ja, das stimmt schon.
Das ist ja mit allem so. Wie lange kämpfen wir denn für Frauenrechte schon? Am Anfang dachte man auch, die haben doch wohl nicht mehr alle Latten am Zaun. Frauen gehen doch nicht arbeiten.
Ja.
Ja, und jetzt...
Und wenn man bedenkt, wann seit wann man erst in Deutschland wählen darf als Frau, ne? Das ist noch gar nicht so lange her. Das habe ich letztens irgendwo mal gelesen.
Ich weiß das tatsächlich gar nicht.
Warte, ich gucke mal eben nach.
Weil das aber auch für mich wirklich kein Thema ist, weil ich mich nicht irgendwie als Frau, natürlich in kleinen Situationen, aber sonst als fühle ich mich als Frau in keineswegs unterdrückt.
Okay, nee, warte mal, in Deutschland war es doch relativ zeitig. 1918. Seit 1918 darfst du in Deutschland als Frau wählen. Mhm. Aber, warte mal, welches Land war denn das? Wir klammern jetzt mal total aus, dass es wirklich sogar noch Länder gibt, in denen es immer noch kein Frauenwahlrecht gibt, wie zum Beispiel in Saudi-Arabien, ne? Aber das ist jetzt mal so etwas, wo man sagt, okay, ne, die haben ja sowieso nicht die größten Frauen-Themen.
Also ich würde kurz, dass du das bitte revidierst, da sagt man nicht, okay.
Nein, oh, nee, das war jetzt so gemeint, dass mich das nicht überrascht, dass es in diesen Ländern das so gibt, weil die ja allgemein ein tierisches Problem damit haben, mit der Frauensituation. Um Gottes Willen, da läuft definitiv nicht mal mehr ansatzweise irgendwas richtig. Ja. Aber wenn ich jetzt so gucke, Liechtenstein zum Beispiel. Liechtenstein, das ist gar nicht so weit weg. Da dürfen die erst seit 1984 wählen. Das ist so, wo ich mir sage, ey, geht gar nicht. Also das sind so Sachen, wo ich das nicht erwartet hätte, dass es so ist, ne? Also
ja. Ach, nee, ich kann damit auch nicht umgehen mit solchen. Ich kann nicht mal mit den
Portugal.
Gedanken umgehen.
Portugal 1974. Das ist jetzt auch noch nicht so wahnsinnig lange her, ne? Wenn man das jetzt mal so betrachtet. Also
krass. Nee.
Wie sind wir jetzt eigentlich auf das Thema gekommen?
Rollenbilder, Emanzipation, ich weiß nicht.
Ja.
Ich wollte dir erzählen, dass ich das Gefühl habe, dass sich in meiner Generation alles auf jeden Fall langsam zum Besseren wendet.
Ja, also wie gesagt, auf jeden Fall. Ich bin aber immer noch der Meinung, dass es irgendwie auch zu langsam ist.
Ja. Aber wie gesagt, es sind immer diese, einer muss mit einem großen Hammer anfangen damit und sehr viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen und dann wird sich das alles andere langsam fügen.
Naja, das geht ja mit allem so weiter,
ja,
ne?
Ja.
Also.
Aber natürlich, wenn man das halt von den Generationen über uns, Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, noch wirklich stark vorgelebt bekommt, dass die Frau in die Küche gehört, jetzt mal wieder, ne, das ist immer sehr klischeehaft hingeknallt, und dafür sorgt, dass das Haus immer sauber ist. Natürlich braucht es eine Weile, bis das so ein bisschen ausgerottet ist.
Ja, klar, ja.
Weil was für Werte gibt meine Mama mir denn mit? Ordnung und Sauberkeit ist wichtig, tralala. Was gebe ich dann wieder mit?
Hm.
Ja, also es wird ja dann immer weniger dieser, und ich finde, ich bin schon ziemlich emanzipiert.
Das ist etwas, wo ich finde, wenn man das jetzt so guckt, was bekomme ich als Kind mit? Das ist etwas, was mir in den letzten Jahren massiv aufgefallen ist. Allgemein, die Kinder und auch die Jugend, die werden zu deutlich mehr in diese Richtung, denen wird deutlich mehr beigebracht, dass die ihren eigenen Kopf haben und auch ihren eigenen Mund haben, ne? Dass die und den auch aufmachen dürfen. Mhm. Also wenn ich teilweise so überlege, also ich hätte mich gewisse Dinge in meiner Jugend und während meiner Ausbildungszeit nicht getraut. Oder ich meine, wir waren auch so, dass wir auch manche Lehrer bei uns in der Schule so es nicht leicht hatten. Aber wenn ich teilweise gucke, wie schwer es Lehrer jetzt haben, holla die Waldfee, ne? Also das ist schon, das hätte ich mich nicht getraut. Definitiv nicht damals.
Ja.
Und demzufolge kommt dann der Rest auch automatisch. Wenn du schon in deiner Schulzeit, Kindheit gelernt hast, ich mache meinen Mund auf, dann ist das natürlich auch nicht schwer, weiter zu sagen, nee, liebe Schwiegermutti, ich gehe mit meinem Baby jetzt so und so um, weil ja. ich das halt eben so möchte. Ne? Das muss man dann, das ist dann für die Generation schon wieder etwas leichter.
Ja, klar, auf jeden Fall auch so, ja, Konter zu geben.
Ja.
Wie bringst du das auch bei?
Ja.
Also, weißt du, das ist ja. ja gar nicht so leicht. Irgendwie willst du dein Kind ja auch zu einer starken eigenen Persönlichkeit mit Meinung machen.
Ja.
Aber so dieser ganze Alltag, da unterdrückst du ja öfter mal die Meinung der Kinder, weil deine Meinung trotzdem oft noch über deren steht. Und dann, also weißt du, was ich meine? Ich glaube, boah, ich kann mir nicht mal vorstellen, wie kompliziert das ist.
Ist es auch. Also ich versuche bei meinen Kindern ganz viel mit denen zu reden und zu erklären, warum gewisse Sachen manchmal einfach notwendig sind. Ne? Mhm. So das typische, ich will aber keinen Mittagsschlaf machen. Doch, du machst Mittagsschlaf. Ich will aber nicht. Dann sage ich nicht doch, sondern nein, doch. Also ja, diese ja. Diskussionsfalle versuche ich nicht zu tappen. Funktioniert nicht immer, aber ich versuche schon da nicht reinzutappen, sondern dann sage ich auch mal, du pass mal auf. Du musst Mittagsschlaf machen oder es wäre besser, Mittagsschlaf zu machen, weil du sonst heute Abend total übermüdet bist. Mhm. Und es ist ein bla bla bla. Ne? Ja, man versucht ja. dem Kind zu erklären, warum es besser ist.
Ja.
Das funktioniert auch nicht immer. Mhm. Und ganz ehrlich, ich glaube, Kinder spüren das auch, wenn du jetzt einfach mal sagst, ey komm Kind, mach doch einfach mal Mittagsschlaf, weil ich mich jetzt einfach selber mal in Ruhe auf die Couch legen will. Ne?
Ja.
Das hatten wir auch schon, dass ich dann gesagt habe, ey, es tut mir leid, Kind Nummer eins, aber ich habe jetzt gerade einfach keinen Bock, irgendwas zu spielen oder zu tun oder zu machen. Mhm. Ich möchte mich jetzt einfach mal in Ruhe auf die Couch legen und selber mal eine Runde chillen.
Aber eigentlich bringt man damit seinen Kindern ja auch nur wieder Bewusstsein bei, weil du hörst ja in dem Moment auf dich und
ja.
sagst, ich brauche jetzt diese Ruhe für mich,
ja.
sonst geht es mir nicht gut.
Ja.
So, aber das ist doch auch ein gutes Vorbild.
Natürlich, und weißt du, und ganz ehrlich, genau. das funktioniert dann auch sogar besser.
Ja.
Weil dann die Kinder ganz oft sagen, okay, dann kann ich aber in der Zeit wenigstens lesen oder was weiß ich, auch ja. mal selber einen Film gucken oder sowas. Und wenn ich dann sage, gut, okay, aber wenn du mich dann jetzt bitte mal eine Stunde in Ruhe lässt, dann ist es in Ordnung. Und das funktioniert.
Ja.
Und dann habe ich auch wirklich die Stunde Ruhe, mhm. so nach dem Motto. Ne? Das habe ich... ganz oft in meinem Leben schon gelernt.
Vielleicht lernen die ja dann da auch, dadurch auch, sich das einzufordern und zu sagen, oh, heute, ich brauche jetzt auch mal meine Ruhe.
Ja.
Das ist ja was Gutes.
Ja, auf jeden Fall.
Aber was hältst du, ich weiß nicht, wie der Begriff war, Anti-Autoritäre?
Oh, ich weiß es nicht, ganz ehrlich, da stehe ich wirklich so ein bisschen im Zwiespalt. Ich bin der Meinung, eine gewisse Struktur und gewisse Regeln brauchen Kinder.
Ja.
Für die eigene Sicherheit, um zu wissen, okay, in dem und dem Rahmen kann ich mich bewegen, ohne irgendwie in Gefahr zu geraten. Also mhm. das jetzt grob mal runtergesprochen. Ne? Ich bin dafür, dass Kinder selber lernen, dass ihr Handeln Konsequenzen hat. Und dass die auch ihren eigenen Kopf schon relativ zeitig benutzen dürfen, solange es in vernünftigen Rahmen bleibt. Beispiel, Kind Nummer 2 ist 3 Jahre alt und will aber unbedingt bei minus 10 Grad draußen die Sandalen anziehen.
Mhm.
Weil er die halt eben im Schrank gefunden hat und die total toll findet und die anziehen will. Habe ich dann auch schon gemacht, dass ich gesagt habe, okay, mach. Wusste aber, mein Auto steht draußen vor der Tür, keine 5 Meter entfernt. Also habe ich ihn die Sandalen anziehen lassen. Er hat relativ schnell gemerkt, oh verdammt, das ist aber ganz schön kalt draußen, da frieren mir die Füße ein. Und dann sage ich, du wolltest sie anziehen, bitte, da ist das Auto. Dann lasse ich ihn auch mal die 5 Meter bis zum Auto laufen und gebe ihm dann im Auto die festen Schuhe, weil ja. er dann kalte Füße kriegt. Ne? Das gibt's auch. Ich würde ihn jetzt aber nicht 3 Kilometer Fußmarsch bis in den Kindergarten laufen lassen mit Sandalen, nach dem Motto, du wolltest es so, jetzt sieh zu. So. Mhm. Also ich immer so im gewissen Rahmen, solange die Sicherheit der Kinder nicht gefährdet wird und auch niemand anderes verletzt wird. Also so von wegen, du willst gerade mit Sand schmeißen, ja, dann mach doch. wenn andere Kinder dabei verletzt werden, nee, dann machst du das bitte nicht. Mhm. Also immer so in, das ist das, was ich vorhin meinte. Ich habe manchmal das Gefühl, es gibt keinen Mittelweg. Sondern es muss alles so das Extreme sein.
Ja, okay, da ist auch wieder wie, was ist die Bedeutung von diesem Erziehungsstil?
Na, anti-autoritär bedeutet ja, du musst auf keine Regeln achten. Mach so, wie du willst. Und das funktioniert, finde ich, in unserer Gesellschaft einfach nicht. Spätestens ab dem Punkt, wo ein Kind in die Schule kommt, muss es sich einfach unterordnen.
Und das ist auch.
Aber da sind wir wieder beim Thema, das hatten wir schon so oft in unserem Podcast. Unser Schulsystem ist ein generelles Problem. Aber so ist die Situation nun mal einfach. Also, so empfinde ich das.
Ja, gut. Um jetzt kurz mal fernab dieses Themas. Wenn du jetzt meine Generation siehst, ja?
Ja.
Wo würdest du sagen, boah, also das verstehe ich an der Generation ja überhaupt nicht.
Den Kleidungsstil.
Okay.
Nein, auch da, wenn ich da so zurückgucke, ich glaube, das haben meine Eltern oder meine Großeltern auch über meinen Kleidungsstil oder über den Kleidungsstil unserer Jugend damals gesagt. Ich glaube, das ist auch immer so generell so ein Generationsding. Mhm. Ich glaube, das kann keine Generation über die nachfolgende Generation verstehen.
Ja.
Aber so gewisse Dinge.
Zum Beispiel? Bei mir jetzt?
Oh, bei dir nicht mehr so sehr. Also, du bist jetzt. Nee, du bist jetzt.
Gesehen, du hast mein Outfit abgecheckt heute.
Ja. Aber bei dir immer eigentlich generell aus dem Grund, weil du ein sehr stylischer Mensch bist und aber auch weißt, wie du dich deinem Körper entsprechend kleiden musst. Solltest. Muss, ist immer so eine falsche Ausdrucksweise, weiß, aber du, solltest, ne? Oder so wie ich es auch machen würde, wenn ich deine Figur hätte beispielsweise. Ich gebe ganz ehrlich zu, ganz oft, wenn ich dich angucke, ist ein bisschen Neid dabei. Weil ich mir denke, oh, wenn ich auch noch hier 3 Kilo schlanker wäre, dann könnte ich das auch anziehen. Ach, wäre das schön. Ich freue mich immer dafür, für dich, dass du das machen kannst, aber ich gebe ehrlich zu, dass da so ein Funken Neid bei mir mit dabei ist. Das streite ich gar nicht ab. Ich habe aber so das beste Beispiel, war mal mit meiner Nichte. Wir waren mal mit meiner Nichte im Winter auf dem Weihnachtsmarkt. Logisch, die sind meistens im Winter.
Ich weiß, was kommt.
So, und einen übelst dicken Schal um den Hals. Also ich weiß nicht, das war gerade so diese Zeit, wo diese XXL-Dreieckstücher so modern waren, die man sich so, wo man den halben Kopf nicht mehr gesehen hat, weil mehr Schal als alles andere war. Dann Sneaker und Hochwasserhosen.
Jawohl.
Und mir denke, willst du mich verarschen? Und dann steht sie auf dem Weihnachtsmarkt, mir ist so kalt, mir ist so kalt, mir ist so kalt, mir ist so kalt. Und mir denke, dann zieh dir was an. Dann zieh dir, also da habe ich mich dann wirklich richtig alt gefühlt in dem Moment. Da stand ich dann wirklich da, dann zieh dir vernünftige Stiefel an und hör auf zu heulen.
Nee, Stiefel waren ja uncool zu der Zeit wahrscheinlich. Ja, ich kenne das, ich kenne das.
Ne? Ich meine, ich war auch so. Zu meiner Zeit waren damals so bauchfrei total modern.
Ja, ist ja jetzt wieder
komplett. Kommt jetzt wieder, ja, ich weiß, meine Tochter hat auch zu mir gesagt, ich möchte aber bitte gerne bauchfreie Tops tragen. Können wir mal shoppen gehen? Und ich dachte mir so,
nein,
oh mein
nicht.
Gott.
Ach ja, soll ich mit dir shoppen gehen?
Ja, bitte. Du hast ja jetzt erst einen Kleiderschrank leer gemacht, jetzt willst du mit dir shoppen gehen.
Auf keinen Fall. Okay, ja, nee, verstehe ich. Also ich fühle das auch zu der Generation jetzt, meine Stiefschwester, deine Tochter, wo ich manchmal, ich trage ja auch bauchfrei, aber irgendwie nicht so dolle.
Nee.
Also ich zeige auch mal so einen Streifenbauch.
So ein Streifen von 3 Zentimeter, während meine Tochter so Streifen von 30 Zentimeter.
Ja. Und ich denke jetzt immer so, meine Stiefschwester, und wie sieht das aus? Ja, gut, aber willst du so rausgehen? Da kommt selbst bei mir der Spießer durch. Obwohl ich ja auch manchmal relativ freizügig bin. Aber jetzt nicht in übertriebenen Sinne, aber...
Ich finde, ganz ehrlich, warum hat man dann sofort das Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen? Weil du sagtest jetzt gerade freizügig, aber nicht im übertriebenen Sinne. Also das ist immer...
Okay.
Aber das ist wieder so ein komplett anderes Thema.
Ja.
Aber man hat immer irgendwie dieses Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Also ich versuche meiner Tochter beizubringen, zieh das an, wie du dich wohlfühlst und wie du das für dich selber vertreten kannst, solange du niemand anderes damit verletzt.
Ja.
Beim Kleidungsstil ist das nicht wirklich großartig möglich, ne? Aber lerne damit umzugehen, dass es eventuell Gegenwind gibt. Mhm. Weil nicht jedem gefällt vielleicht dein Kleidungsstil. Das muss auch nicht jedem gefallen. Meiner Meinung nach sollten diejenigen, denen es nicht gefällt, einfach ihre Fresse halten.
Aber das ist ja leider
nun mal nicht so. Aber das ist nun mal leider nicht so, ganz genau. Und deswegen sollte sie lernen oder sollten beide Kinder lernen, es kann passieren, dass es Gegenwind kommt. Aber solange du dich damit wohlfühlst, mach das. Aber das ist halt eben leider nicht so einfach. Man möchte natürlich auch wieder nicht, dass das Kind dann dafür gehänselt wird. Also versucht man schon irgendwie sozusagen, na vielleicht, wenn du das so und so machst, vielleicht wäre es dann etwas besser. Wo ich mich dann auch mal wieder zurücknehme und sage, nein, aber wenn dir das gefällt, dann mach das so. Diese Gratwanderung ist echt schwierig.
Also ich muss sagen, bei meiner Stiefschwester ist jetzt echt krass, die ist echt modisch.
Ja?
Also, ja. Ich bin davon auch noch so ein bisschen erschrocken, weil gefühlt vor einem Jahr war das noch gar nicht so. Und jetzt haut sie da manchmal so ein paar Outfits raus. Durch TikTok zum Beispiel werden die natürlich sehr stark auf die Mode derzeit aufmerksam gemacht. Also die Bilder laufen ja rauf und runter von Leuten, die sich irgendwie gut kleiden und ein Interesse dafür zeigen.
Ja.
Und dadurch ist das, finde ich, auch in der Generation für mich so total krass, wie viel die sich damit beschäftigen. Wie viel die sich damit so beschäftigen. Und bei ihr ist das so, meine Eltern haben auch irgendwann gesagt, ja, hier hast du 20 Euro. Geh mit deinen Mädels, die haben sie in der Stadt abgesetzt, haben sie wieder abgeholt, weil alles andere macht keinen Sinn mehr. Und das ist aber auch cool, weil die sich dann so gegenseitig auch so supporten und die nehmen halt viel TikTok als Aushängeschild.
Oh, das ist auch wieder so eine Plattform, mit der ich nicht klarkomme.
Ja, brauchst du auch nicht. Also,
bin ich zu alt, ne?
Nee, das ist auch nicht schlimm, aber du musst akzeptieren, dass das die Plattform deiner Tochter wird. Auch wenn du das vielleicht nicht möchtest, aber da ist ja auch wieder so, okay, alle entwickeln sich, wenn du deinem Kind davor irgendwie bewahrst und dem sagst, okay, geh nicht auf TikTok, dann entwickelt sich's ja gar nicht mit in die gleiche Richtung, weil es ja ganz andere Einflüsse hat.
Ja, aber da sind wir wieder beim Thema. Will ich denn, dass mein Kind sich in die gleiche Richtung wie alle anderen entwickelt oder will ich eher, dass mein Kind ihren eigenen Kopf hat?
Die Mischung aus.
Ja, eben.
Da muss ich sagen, auf Social Media sind ja nicht nur Leute, die nette Outfits zeigen. Und nicht nur Leute, die Tänze nachtanzen. Da sind auch Leute mit einer sehr starken Meinungsbildung und mit einer Message, die sagen, ey, sei wer du willst. Und das ist ja gerade in der Generation so ein richtig großes Thema, finde ich.
Ja.
So. Sei wer du willst und das kannst du ihr vielleicht gar nicht so vermitteln, weil du nicht so ein freaky Typ bist, irgendwie aus dem Internet. Du bist ja trotzdem immer noch ihre Mutter und du kleidest dich jeden Morgen adrett, weil du in deinen Bürojob läufst. Also, weißt du, was ich meine? Das ist ein bisschen langweilig
gerade. Ja, gerade, aber...
Nicht langweilig.
Ich weiß, cool, wie du das meinst.
Für die Generation bist du ja nicht cool.
Nee,
So, und da suchen die sich vielleicht ein anderes Vorbild, was noch mehr so extrovertiert ist und sich irgendwie,
Das stimmt schon.
Zeigen kann. In einem extremen Ausmaß wieder, damit man davon lernen kann.
Ja, das stimmt schon.
Ja, jetzt ist es schon wieder... Ich bin jetzt nicht der absolute Fürsprecher für TikTok für Kinder, ja? Nicht,
dass das nein, nee, gemacht. nee, aber ich weiß, was du meinst. Aber das ist ja genau der Punkt, ne? Diese Mischung aus allem macht, ne?
Genau.
Wann lasse ich mein Kind los, um gewisse Erfahrungen zu machen, ne? Das ist auch etwas, was mir auch aufgefallen ist. Es wird immer alles viel früher.
Ja.
Ich hatte ja schon bei meiner Jugend immer das Gefühl, man ist zu früh oder es wird alles immer früher und Alkohol hier und Jungs da und so weiter und so fort. Das wird ja gefühlt immer schlimmer. Also wo ich mir teilweise denke, wow.
Ja.
Ne? Oh. Und deswegen ab einem gewissen Punkt, mir ist das schon klar, dass ich sie da loslassen muss irgendwann, dass sie die Erfahrung dort auch macht. Auch mit TikTok und was weiß ich nicht. Wer weiß, welche Plattform da noch kommt. Ne?
Ja.
Das kann man nicht abschätzen. Aber es ist halt, wie mit allem anderen, nicht so einfach.
Nicht so einfach.
Ja, auch da, die Gratwanderung ist nicht so einfach.
Aber wird es wirklich alles viel früher? Oder ist das gerade nur dein Empfinden, weil es dein Baby ist?
Kann ich schlecht sagen. Weil, also wenn ich jetzt mal so vergleiche, das Thema, Es ist schwer zu sagen, weil wenn ich jetzt gucke, das Thema Technik, Handy, Internet,
ja, okay,
das gab es zu meiner Zeit. Das gab es zu meiner Zeit aber nicht.
Ja, okay,
das, so, da kann ich nicht beurteilen. Hm. Beim Thema anderes Geschlecht oder allgemein diese Erfahrungen,
was du ja auch ziemlich früh
war ich dran. Auch ziemlich zeitig dran, ist meine Tochter jetzt gefühlt aktuell, Stand heute, noch nicht so weit. Aber was das angeht, ist sie auch ein anderer Charakter als ich, weil sie aber auch anders aufgewachsen ist als ich. Weiß ich nicht, ob das...
Also klar, in Bezug zu vor 100 Jahren läuft jetzt alles
anders
und früher. Das ist ganz klar. Aber ich glaube so... Jetzt haben wir nur noch das Gefühl, es geht alles noch früher. Natürlich kriegen die alle früher Handys, weil die Zeit nun mal so ist. Ja. Aber so mit eigenen Kleidungsstil entwickeln, sich mal mit dem anderen Geschlecht treffen oder generell irgendwie, ich glaube, das passt trotzdem immer noch in das Gleiche, in den gleichen Zeitabschnitt.
Also was ich das Gefühl habe, was allerdings ein bisschen später wird, ist so dieses allgemein sich mit anderen Kindern treffen. Also wenn ich überlege, in dem Alter... war ich schon alleine in der Stadt unterwegs und alles Mögliche?
Ja.
Was ist?
Ich habe eine komische Nachricht bekommen, aber alles gut.
Es ist schon kacke, wenn das Handy so rum ist, ne?
Ja.
was wollte ich jetzt sagen?
Du hast dich mit anderen Kindern in der Stadt.
Genau, also bis meine Tochter gesagt hat, sie trifft sich jetzt mal in der Stadt mit jemandem, das war deutlich später als bei mir.
Ja.
Gefühlt. Mhm. Aber auch so ein bisschen, weil das Handy einen irgendwie abgeschirmt hat und man sich dann halt über Nachrichten, über Videotelefonie unterhalten hat. Ne? Also ich will nicht sagen, dass da keine Kontakte da waren, aber sie waren anders.
Ich will dieses große Fass jetzt nicht aufmachen.
Ne? Nee, aber sollte man auch nicht.
Es gab so eine Zeit, die wir nicht hatten. Und das war der Lockdown. Ne? Und ich glaube, das hat nochmal
das
ganze Aufwachsen dieses Kindes in dem Punkt auch nochmal verändert.
Das
gerade in dieser sozialen, auf dieser sozialen Ebene.
Das stimmt, ja. Das ist natürlich richtig. Daran habe ich jetzt nicht gedacht, ja.
Dass das vielleicht auch ein großer Punkt ist, warum diese Sache da zeitverzögert läuft. Weil das wäre ja genau die Phase gewesen.
Ja, das ist richtig, ne? Ja. Oh ja, na gut, aber dieses Fass müssen wir jetzt wirklich nicht aufmachen.
Nee, deswegen habe ich es
Gott, das will, da wären wir hier nie fertig.
Wir haben heute auf jeden Fall sehr viel geredet, aber kaum über was wir eigentlich reden wollten irgendwie, ne? Naja, doch schon ein bisschen.
Doch schon. Ja, wir haben über Rollenbilder gesprochen. Du wolltest ein Thema gerne noch ansprechen, dieses Thema, wie man früher um die Hand angehalten hat.
Genau, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, was so Generationskonflikte sind, ist mir so aufgefallen, dass man ja damals noch um die Hand angehalten hat. Und dass das ja eigentlich immer noch so ein bisschen, natürlich nicht mehr in dem Ausmaß, aber dass das irgendwie immer noch so ein Ding ist.
Du meinst jetzt aber speziell bei den Eltern?
Bei den Eltern, bei dem Vater der Tochter um die Hand angehalten.
Ja.
Ich möchte deine... Tochter gern heiraten, gibst du mir deinen Segen? Und nur wenn derjenige sagt, ja, ich gebe dir meinen Segen, fragt man die Frau, ob sie einen heiraten möchte.
Ja.
Ich finde das ganz komisch. Also, ich weiß, dass das passiert, aber heute habe ich mir zum ersten Mal auch Gedanken darum gemacht, was das eigentlich bedeutet. Da habe ich ja vorhin zu dir auch gesagt, ich dachte, die Zeiten, dass wir unsere Töchter verkaufen, ist vorbei. Warum machen wir das noch? Können wir das bitte lassen? Das ist doch komisch.
Okay, also ich würde das jetzt, ich verstehe den Gedanken dahinter, warum du das Gefühl hast, dass man dadurch seine Tochter verkauft. Ja, ich kann den Gedankengang nachvollziehen, aber versuch's mal von der Seite zu sehen, dass es vielleicht auch eine Ehrbezeugung den Eltern gegenüber ist. Dafür, dass man den Eltern zeigt, ey, ich sehe, was du aus deiner Tochter erziehungstechnisch gemacht hast und möchte dir Respekt entgegenbringen, indem ich sage, ich möchte bitte diesen tollen Menschen heiraten. Aber ich möchte bitte, dass du damit einverstanden bist, weil du diesen Menschen zu dem gemacht hast, was er ist. Ich weiß, worauf du jetzt hinaus willst, weil das nämlich auch wieder impliziert, dass dieser Mensch keine eigenständige Persönlichkeit ist. Da nickt sie. Ich weiß, aber das war halt eine andere Zeit, ne? Aber das gab es auch schon zu meiner Zeit nicht mehr so sehr.
Ja, ich finde, da kräuseln mir die Fußnägel nach oben. Ich finde das ganz befremdlich, weil der einzige Mensch, der entscheiden darf, ob ich geheiratet werde, bin ich selbst.
Okay, ja, oh Gott, oh Gott. Nein, also, nein, ich verstehe das. Aber wenn ich mir jetzt so überlege, wie irgendwann mal ein Typ auf mich zukommt oder auf mich und meinen Mann zukommt und sagt, pass mal auf, ich mag da dein Kind. Wäre es für dich in Ordnung, wenn ich dein Kind heirate? Und ich mir dann so denke, ich verliere jetzt mein Kind. Mein Kind baut sich jetzt eine eigene Familie auf. Demzufolge verliere ich ja ein Familienmitglied. In dem Sinne, dass mein Kind sich seine eigene Familie aufbaut. Das ist wieder dieser Abnabelungsprozess, der in so einem Moment für Eltern noch schlimmer ist. Also ganz ehrlich, die Vorstellung, dass meine Kinder irgendwann mal einen Partner haben, da kräuseln sich mir die Fußnägel hoch.
Jetzt sagst du das auch.
Ja, weil es so ist. Ich finde die Vorstellung ganz, ganz furchtbar. Ich freue mich für meine Kinder darauf, weil ich selber weiß, wie schön so eine Erfahrung ist. Ja. Aber ich weiß, dass spätestens dann ich einen Teil meines Kindes verliere. Mhm. Natürlich einen anderen Teil wieder mit dazu bekomme. Ja. Aber das ist schwer. Das ist wirklich schwer. Und ich finde die Idee, aber auch wenn es heute nicht mehr so ist.
Hast du dein Kind nicht eh schon viel früher verloren?
Ja, aber dann endgültig. Das ist der letzte Punkt, wo du dein Kind verlierst.
Hm. Okay. Weiß ich jetzt nicht.
Aber ich verstehe den Gedanken. Und es ist heutzutage auch nicht mehr so, dass ich darauf bestehen würde, dass man das macht, dass man bei den Eltern um die Hand anhält. Also ich finde diese Tradition auch altbacken und wie heißt es so schön, altbacken und überholt. Aber ich würde es mir schon schön vorstellen, wenn das irgendwann mal jemand bei meinen Kindern macht, ja.
Na gut, okay. Vielleicht kommt es dann auch darauf an, wie man das kommuniziert.
Natürlich,
oder,
natürlich.
Erzählt man den Eltern das einfach schon vorher, bevor es die Braut ins B weiß?
Auch eine Möglichkeit, ja. Kommt auch wieder sehr stark auf das Verhältnis zwischen Eltern und Braut an und sowas. Ja, das hat auch wieder viel mit zu tun.
Zu den Schwiegereltern und so, ne?
Natürlich, natürlich. Mhm. Aber ich verstehe den Gedanken dahinter, den du meinst, ja.
Es ist mir vorhin einfach mal so aufgefallen. Mhm. Aber wie gesagt, ich hatte mir da vorher noch nie in meinem Leben drüber Gedanken gemacht. Mhm. Weil irgendwie
wozu
aus Filmen auch? Und so kennt man das, aber so, dass das irgendwie wirklich existiert und warum man das macht, so, ne?
Aber ist dir mal aufgefallen in Filmen auch, wenn die Situation gut ist, wie glücklich die Eltern aussehen, dass die gefragt werden? Und wie glücklich aber auch die zukünftige Braut ist, dass die Eltern gefragt wurden?
Nee, das ist mir noch nicht so aufgefallen.
Ne, ich meine, klar, man denkt sich dann immer so, nee, das denn nicht. Dann ist das natürlich scheiße.
Ja.
Aber wie schön, versuch mal drauf zu achten, wie schön die Situation für alle Beteiligten ist, wenn alles gut läuft.
Ja gut, okay, ja.
Und wenn heutzutage nicht alles gut läuft, dann fragt man auch nicht, dann macht man einfach.
Dann macht man einfach, das ist ja eh immer so. Okay, ja, das war jetzt hier mein Schlusswort.
Gutes Schlusswort. Fazit?
Generationskonflikte werden nie aufhören.
Nein,
weil
das glaube ich auch, ja.
Man immer unterschiedlich groß wird und man in einer unterschiedlichen Zeit aufgewachsen ist.
Mhm.
Und dass es auch ganz normal ist, dass die Eltern, Großeltern vielleicht noch eine andere Denkweise haben, obwohl man da vielleicht manchmal ein bisschen sauer drüber ist. Vielleicht sollte man sich manchmal so ein bisschen reflektieren, okay, wie sind die denn aufgewachsen? Warum kann das denn bei denen jetzt so sein, dass die jetzt wütend auf mich sind, weil ich mich selbstständig mache oder whatever. Ja, das ist mein Fazit.
Ich finde auch, man sollte sich auch hier immer wieder versuchen, in die andere Seite reinzuversetzen.
Mhm.
Dadurch macht man sich selbst leichter und auch den anderen leichter.
Ja.
Ja.
Aber, ja, ich muss schon sagen, meine Eltern, die sind da schon ziemlich offen, denke ich.
Das ist generell ein Punkt, wo man, egal in welcher Generation man vielleicht einfach nochmal lernen müsste, einfach mal ein bisschen offener zu sein.
Einfach ein bisschen offener gegenüber anderen Meinungen auch zu sein.
Ja.
Gut.
Das war's. Oder?
Ja.
Brechen wir ab. Hören wir auf.
Haust du rein, Brian?
Haust du rein, Brian? Nochmal.
Haust du rein, Brian?
Ciao, Kakao.
See you later, Alligator.
Tschö mit Ö.
Und tschü
mit Ü.
Das war unser Terramentum. Neue Folgen hört ihr jeden zweiten Dienstag überall, wo es Podcasts gibt.